Willkommen zum Podcast der Stammi Kirche, die bewegt. Mögest du Gott begegnen, Veränderung erleben und eingeladen werden, Menschen zu beschenken. Nimm die Anweisungen Gottes ernst. Wer sich schon auf so eine richtige Moralpredigt gefreut hat, den muss ich leider enttäuschen. Der heutige Bibeltext, der zeigt uns auf, wie kleine Dinge große Wirkung haben können. Nämlich, wenn die Anweisungen Gottes nicht ernst genommen werden. Dreht euch doch mal zu eurem Nachbarn und stellt ihm die Frage, was hat die Mango wohl für eine Bedeutung? Okay, es sind viele Theorien im Raum, es wird gemurmelt. Wer recht hat, der kann sich nachher die Mango bei mir abholen. Wir sind mittlerweile im 7. Kapitel in diesem Buch Joshua angekommen. Was ist bisher passiert? Das Volk Israel soll in das verheißene Land unter der Leitung von Josua einziehen. Das Land ist aber immer noch von eher düsteren Völkern bewohnt, die doch recht spezielle Gewohnheiten hatten. Das Volk hat den Fluss Jordan überquert und gefühlt erst gestern sind die Mauern der Stadt Jericho zusammengebrochen und sie konnten als Volk Jericho einnehmen. Der letzte Vers aus Kapitel 6 lautet: Der Herr war mit Josua. Im ganzen Land hörte man von ihm. Es war eine große Machtdemonstration Gottes durch Josua und dem Volk und was anscheinend in diesem neuen Land Wellen schlug. Und mit diesem Erfolg im Rücken gehen sie jetzt nun gegen die nächste Stadt. Und ich möchte uns große Teile vom Kapitel 7 vorlesen. Ich lasse Informationen zur Familie, Stamm, so ein paar Details, die sind nicht relevant heute Morgen aus. Und ich möchte euch einladen, dass ihr mit mir in diesen Bibeltext eintaucht und so richtig Teil werdet von der Geschichte. Josua schickte Kundschafter von Jericho nach Ai. Also nicht das Ei, sondern AI, auch nicht Appenzell Innerrhoden, sondern Ai. Josua schickte Kundschafter von Jericho nach Ai, das östlich von Bet-El liegt. Er gab ihnen den Auftrag, geht und erkundet das Land. Ich habe noch eine Karte mitgebracht, dass wir uns orientieren können. Wir haben den Fluss Jordan, dann haben wir Jericho und dann seht ihr, wo Ai liegt. Da machten sich die Männer auf den Weg und erkundeten die Gegend um die Stadt Ai. Als sie zu Josua zurückkamen, gaben sie den folgenden Lagebericht. Es muss nicht das ganze Volk ins Feld ziehen. Etwa 2000 oder 3000 Mann, Klammer auf, das sollte locker reichen, Klammer zu, dürften ausreichen, um die Stadt Ai zu besiegen. Du musst nicht das ganze Kriegsvolk dorthin schicken, denn es gibt nur wenige Verteidiger. So zogen etwa 3000 Mann aus dem Volk dahin. Doch sie mussten sich vor den Männern von Ai fliehen. Die Männer aus Ai verfolgten sie vom Stadttor bis zu den Steinbrüchen und erschlugen von ihnen 36 Mann. Beim Abstieg wurden diese erschlagen. Da verlor das ganze Volk den Mut. Wie Wasser floss der Mut davon. Josua zerriss seine Kleider, er warf sich vor die Lade des Herrn nieder mit dem Gesicht zur Erde. Dort blieb er bis zum Abend liegen. Auch die Ältesten Israels waren bei ihm und hatten sich Staub auf den Kopf gestreut. Josua rief: Ach Herr, mein Gott, warum hast du nur dieses Volk über den Jordan geführt? Wolltest du uns, den Amoritern, preisgeben, sodass wir durch sie ums Leben kommen? Ach, hätten wir uns doch dazu entschlossen, auf der anderen Seite des Jordans zu bleiben. Jetzt aber ist Israel vor seinen Feinden geflohen. Was soll ich dazu noch sagen, mein Herr? Die Kanaaniter und alle Bewohner des Landes werden davon erfahren. Sie werden von allen Seiten über uns herfallen und unseren Namen auslöschen auf der Erde. Was soll dann aus deinem großen Namen werden? Daraufhin sagte der Herr zu Josua: Steh auf. Warum liegst du mit dem Gesicht zur Erde? Ist vielleicht die einzige Stelle in der Bibel, wo sagt, hör auf zu beten und steh mal auf. Es bringt leider gerade nichts. Ich möchte dir was erklären. Und dann sagt Gott zu Josua: Israel hat eine schwere Sünde begangen. Das Volk hat sich nicht an den Bund gehalten, den ich mit ihnen geschlossen habe. Vielmehr haben sie sich etwas von dem genommen, was dem Untergang geweiht war. Gott hat klare Anweisungen gegeben, dass sich die Israeliten nichts aus der Eroberung von Jericho nehmen sollen. Keine Beute, keine Ware. Alles war dem Untergang geweiht, also alles war Gott geweiht. Alles gehörte Gott. Sie sollten sich nichts nehmen. Und was haben sie gemacht? Sie haben gestohlen und das Gestohlene versteckt. Sie haben es heimlich zu ihren eigenen Sachen gelegt. Deshalb werden die Israeliten besiegt und können sich nicht gegen ihre Feinde wehren. Sie müssen vor ihren Feinden die Flucht ergreifen, denn jetzt sind sie selbst dem Untergang geweiht. Ich werde euch nicht mehr zur Seite stehen, also nicht mehr die gute Message, die wir seit 7 Kapiteln haben, Seite an Seite, sondern ich werde euch nicht mehr zur Seite stehen, es sei denn, dass ihr bei euch alles vernichtet, was dem Untergang geweiht ist. Steh auf, Josua, und sorge dafür, dass das Volk heilig vor Gott tritt. Sag es ihnen, morgen sollt ihr heilig sein. Denn so spricht der Herr, der Gott Israels. Mitten unter euch, ihr Israeliten, ist etwas, das dem Untergang geweiht ist. Solange ihr es nicht aus eurer Mitte entfernt habt, könnt ihr euch nicht gegen eure Feinde wehren. Morgen sollt ihr antreten, Stamm für Stamm. Und jetzt springe ich in Vers 15. Wer dann übrig bleibt, ist dem Untergang geweiht. Er soll verbrannt werden mit denen, die zu ihm gehören, denn er hat sich nicht an den Bund des Herrn gehalten. Er hat Israel etwas Schlimmes getan. Am nächsten Morgen stand Josua früh auf und ließ Israel antreten, Stamm für Stamm. Da sagte Josua zu Achan: Mein Sohn, gib dem Herrn, dem Gott Israels, die Ehre und bekenne vor ihm deine Schuld. Sag mir jetzt, was du getan hast und verheimliche nichts vor mir. Achan antwortete Josua: Es ist wahr. Ich habe mich dem Herrn widersetzt, dem Gott Israels. Das ist es, was ich getan habe. Ich sah unter den Beutestücken einen wunderschönen babylonischen Mantel, 200 Silbermünzen und einen Barren Gold. Da konnte ich nicht widerstehen und nahm es. Alles ist im Inneren meines Zeltes versteckt, in der Erde vergraben, das Silber ganz unten. Sie gehen zum Zelt und sie finden die Beute. Josua nahm Achan, dazu das Silber, den Mantel und den Barren Gold. Er nahm seine Söhne und seine Töchter, seine Rinder, Esel, Ziegen und Schafe und auch sein Zelt mit allem, was dazugehört. Dann führte er sie in das Tal Achor und alle Israeliten gingen mit. Josua erklärte feierlich: Wie du uns ins Unglück gestört hast, soll dich heute der Herr ins Unglück stürzen. Dann steinigten ihn alle Israeliten. Auch alle seine Angehörigen töteten sie auf diese Weise und verbrannten seinen Besitz im Feuer. Dann errichtete man über ihm einen großen Steinhaufen, der heute noch dort zu sehen ist. Der Herr aber ließ von seinem glühenden Zorn, in Erinnerung an den Vorfall, nannte man den Ort Achortal, das heißt Tal des Unglücks. Ich möchte beten. Und Jesus, einmal mehr, es ist schwer, auch so Zeilen in der Bibel zu lesen. Ich möchte dich bitten, dass du uns hilfst zu verstehen, was da passiert ist und auch zu verstehen, was das für Auswirkungen noch bis heute für mein Leben hat. Amen. Also, nochmal zurück. Erst gerade haben Joshua und Achan war ja auch dabei und das ganze Volk Jericho eingenommen. Sie haben so viel Zeit investiert, immer und immer wieder, um diese Stadt zu gehen. Und es war ja auch erst vorgestern, dass sie trockenen Fußes über diesen Jordan gekommen sind. Aber heute haben sie es irgendwie schon wieder vergessen. Die Anweisungen Gottes waren eigentlich klar, aber irgendwie machen sie so ihr eigenes Ding daraus. Es erinnert mich ein Stück weit an die Zeit, in der wir heute leben. Leben wir nicht in einer Zeit, wo manche Menschen und auch Christen glauben, Gottes Gebote seien so etwas wie gut gemeinte Ratschläge oder Vorschläge, wie man etwas auch noch machen könnte, allenfalls, wenn man das möchte. Aber dass dem nicht so ist, das erfährt der Achan hier. Er dachte auch so, dass es ein Vorschlag gewesen ist, dass man sich nichts von diesem Gold und Silber und was man noch so findet, bedienen soll, was da erobert wurde in Jericho. Aber Gott war es sehr ernst mit dieser Anweisung. Es war gebanntes Gold, gebanntes Silber, es gehörte Gott und war unantastbar für das Volk. Diese Denkweise, beziehungsweise auch eine Verhaltensweise, würden wir heute sehr wahrscheinlich Relativismus nennen oder auch moralischen Relativismus. Ein Dozent in meinem Theologiestudium, der deutsche Theologe Heinz-Peter Hempelmann, hat in einer Vorlesung mal folgenden Satz formuliert: Jedes Individuum hat als Subjekt das Recht auf seine individuelle Freiheit. Den Satz muss man 10-mal lesen, dass man so ganz versteht. Ich lese ihn noch einmal vor. Jedes Individuum hat als Subjekt das Recht auf seine individuelle Wahrheit. Worum geht es? Ich bin das Subjekt. Hauptsache, es geht um mich. Es gibt ja schon Regeln und Sachen, die man nicht tun sollte, aber ich entscheide für mich, individuell. Ich bin ja das Subjekt, der die Wichtigste im Satz. Lass es mich mit der Mango erklären, vielleicht wird es einfacher. Hätte jetzt niemand gedacht. He? Der indische Theologe und Philosoph Vishal Mangalwadi, der vor Jahren auch mal hier auf der Stammibühne stand, er schildert in seinem Buch Wahrheit und Wandlung Folgendes. Eine Mango aus Indien verkauft sich in Amerika, man könnte auch sagen in der Schweiz, für bis zu $3. Allein durch den Anbau von Mangos könnten sich ganze Familien aus der Armut herausarbeiten. Aber wenn hart arbeitende Bauern Mangos anbauten, würden die höheren Kasten kommen und sie ihnen wegnehmen. Zur Erinnerung, Indien, wir haben ein Kastensystem, die Bauern, die sind recht weit unten und wenn da ein fleißiger Bauer ist, dann sieht das einer, der in der Kaste ist und der in der Kaste ist, der kommt einfach. und er nimmt sich die Mangos. Würden jetzt die Bauern, die da unten sind, versuchen, ihre Früchte zu schützen, so würde man sie schlagen und ihre Frauen vergewaltigen. Warum? Weil es in Indien kein Verständnis von einem Gott gibt, der sagt, du sollst nicht begehren deines nächsten Mangos. Oder du sollst nicht stehlen deines nächsten Mangos und du sollst auch nicht Ehebruch begehen. Ist es wirklich falsch, zu begehren, was einem nicht gehört, zu stehlen oder zu vergewaltigen? Der postmoderne Relativismus sagt ebenso wie meine traditionelle indische Kultur, sagt Vishal. Ja, es ist falsch, wenn du das tust, aber es ist nicht falsch für uns, denn wir machen die Regeln und haben die Macht, sie durchzusetzen. Moral ist lediglich eine Auswirkung kultureller Macht. Moralische Regeln sind relativ. Du hast nicht die Macht, uns deine Regeln aufzuzwingen, deshalb gelten sie nicht für uns. Letztendlich dürfte jetzt jeder von euch aufstehen und diese Mango sich einfach nehmen, weil du das Gefühl hast, ich habe ja eben gesagt, einer darf sich die Mango nehmen und jetzt hast du das Gefühl, ah, der Toffi hat zu mir geredet und die schöne Mango, die ist für mich. Aber alle anderen hätten ja auch das Gefühl, die Mango wäre für sie. Also das Ding ist ganz schön kompliziert, wenn wir anfangen, eigene Regeln zu machen und jeder ein Stück weit andere Regeln zu machen. Und was wir dann merken, wenn wir diesen Relativismus weiter durchdenken, wenn es darum geht, ah, Hauptsache ich habe eine Mango, Hauptsache ich habe Nutzen, ich habe eine Bereicherung, wenn es nur um mich geht, dann müssen wir aufpassen, dass wir uns nicht über das Gemeinschaftliche oder auch traditionelle Werte stellen, weil es wäre ja ungerecht, wenn jetzt nur einer die Mango sich nehmen könnte. Wir haben im Bibeltext gelesen, dass Achan und ich würde auch behaupten Josua sich beide zu einem Subjekt machen. Achan relativiert die Anweisungen Gottes. Ja, er hat sie gehört, er wusste, aber er macht seine eigenen Regeln. Und er beschreibt es selber am besten. Ich habe es mitgebracht. Er schreibt, ich sah es, ich hatte Lust, und ich nahm es. Ich sah, ich hatte Lust, ich nahm. Euch ist bestimmt aufgefallen, genau so funktioniert heute Werbung. Ich sehe eine Werbung, ich bekomme Lust auf das Produkt, auf den Lifestyle, das Gefühl, dass das Auto transportiert und oh, ich würde so gerne in diesem Auto sitzen. Und dann kaufe ich das Auto, ich kaufe das Getränk, ich kaufe die Schuhe, was es auch immer ist. Und natürlich ist erstmal nichts Schlimmes dahinter, versteht mich nicht falsch. Ihr dürft die Herbstjacke, die ihr gestern gekauft habt, behalten. Auch wenn ihr schon zwei Herbstjacken im Schrank hängen habt. Ihr dürft auch nächste Woche das neue iPhone vorbestellen. Und ihr dürft auch weiterhin ins Restaurant gehen, die Karte aufschlagen, schauen, ich bekomme Lust auf das und das bestellen. Also versteht mich richtig. Aber diese Verhaltensweise von Achan, diesen Dreiklang, ich sah, ich hatte Lust, ich nahm, erinnert mich an ein sehr berühmtes Zitat. Die Verfasserfrage ist nicht ganz geklärt, ich zitiere es trotzdem, weil es einfach sehr eindrücklich ist. Achte auf deine Gedanken, denn sie werden zu Worten. Achte auf deine Worte, denn sie werden zu Taten. Achte auf deine Taten, denn sie werden zu Gewohnheiten. Achte auf deine Gewohnheiten, denn sie werden zu deinem Charakter. Achte auf deinen Charakter, denn er wird dein Schicksal. Am Anfang sind es vermutlich kleine Dinge, die aber immer größere Auswirkungen haben können. Ich möchte euch mal eine persönliche Situation vergleichen, ist aus meinem Alltag, ist nichts tief Theologisches, aber mir ist dieser Punkt wichtig. Ihr wisst ja, ich fahre sehr gerne mit meinem Velo in die Stammi. So auch vor 2 Wochen. bin ich mit meinem Velo gefahren und eine kleine Biene hat mich auf die Lippe gestochen. Ihr könnt das sehen. Warum habe ich ein Foto von mir gemacht? Vielleicht einfach nur zur Erklärung, nicht weil ich wusste, das kann ich mal für eine Predigt gebrauchen, sondern ich habe ja eine Zeit in Südafrika gelebt und in Afrika ist es wichtig, wenn du gestochen wirst oder gebissen wirst von einer Schlange, Skorpion, Spinne oder so, dass man ein Bild davon hat, dass man allenfalls schneller weiß, welches Gegengift man geben könnte. Deshalb habe ich das Foto gemacht und auch der kleine Stachel da. Der kleine Stachel, der hatte eine große Wirkung und zwar so. Circa eine Dreiviertelstunde, Stunde später habe ich mich selber mit dem Velo ins Spital gefahren. Ich lag 4 Stunden lang auf Intensiv. Ich war keine Minute da und sie haben mir schon Zeug in die Arme und so weiter und so fort. Kleines Ding, diese Biene, dieser Bienenstachel, aber eine extrem große Wirkung. Das Problem ist einfach, diese kleinen Dinge, wir sehen nicht sofort die Wirkung. Bei mir war es jetzt so, ich habe sofort die Wirkung gespürt, bis hin zu, okay, kriege ich gleich keine Luft mehr. Aber bei diesen Sachen, von denen wir hier reden, sind es oft eben diese kleinen Dinge. Ja, ich habe mal eine Mango mitgenommen und dann geht dieser Prozess aber weiter und weiter und weiter und irgendwann wird es dann groß. Kommen wir nochmal zum Josua. Er ist der Leiter des Volkes. Und für mich relativiert er aber seine Beziehung mit Gott. So, mit links können wir die Stadt Ai einnehmen. Kein Problem. Wir haben ja so viel Rückenwind. Alle haben ja von uns gehört im Land. 3000 Mann, die reichen locker. Ich entscheide das jetzt einfach mal in Eigenregie. Ihr 3000, kommen, ihr könnt das erledigen. Wir lesen im Text nicht von einem Austausch mit Gott, wie es sonst war. Ich will natürlich dem Josua nicht Unrecht tun, aber zwischen den Zeilen meinte ich zu lesen, Gott, der kann sich dann wieder bei den größeren Angelegenheiten einschalten. Also dann, wenn wir so die richtig großen Kämpfe machen, da kann Gott dann kommen und so richtig triumphieren. Wir haben es gemeinsam gelesen. Diese Denkweise und Verhaltensweisen von Achan und Josua, die haben extrem krasse Folgen, vor allem fürs Kollektiv. Zum einen für das Volk Israel, aber auch für eine Familie. Was ist die erste Folge? Das Volk Israel erleidet eine Niederlage mit Verlusten. Und wir sehen hier schon, wenn Entscheidungen ohne Gottes Führung getroffen werden, kann es gefährlich werden. Und die zweite Folge ist die Steinigung Achans und seiner ganzen Familie und seinen ganzen Tieren. Und ich liebe die Details im Bibeltext. Sogar sein Zelt wurde verbrannt. Fehlverhalten hat ein Nachspiel, da Gott Sünde ernst nimmt. Ich bin so froh, dass ich, und ich hoffe ihr auch, dass wir im 21. Jahrhundert leben. Und doch ist es mega brutal, solche Bibeltexte zu lesen. Es ist auch nicht einfach, darüber zu predigen. Wenn es da jemanden gibt, der eigentlich nur so ein kleines Ding gemacht hat und der am Ende von seinen Leuten, von seinem Volk, da wo er aufgewachsen ist, wird er mit Steinen gesteinigt. Es gab damals leider keine andere Lösung. Und es erinnert mich an die Verse aus dem Jakobusbrief, Kapitel 1 im Neuen Testament. Da lesen wir, jeder Mensch wird vielmehr durch seine eigene Begierde verführt. Von ihr lässt er sich fortreißen und er schluckt ihren Köder. Wenn die Begierde dann schwanger geworden ist, bringt sie die Sünde zur Welt. Und wenn die Sünde ausgewachsen ist, bringt sie ihrerseits den Tod hervor. Es fängt auch wieder klein an mit der Begierde, mit der Lust und dann geht es weiter. dann wächst es weiter. Ich bin so dankbar, konnte ich meine Beziehung mit Gott durch Jesus Christus wiederherstellen. Wir nennen das auch Buße. Achan, er konnte zwei Schritte eines Bußprozesses gehen. Er konnte seine Schuld bekennen, das haben wir gelesen, und es gab auch eine Klärung der Situation. Also was hatte er getan? Gold, Silber und dieser schöne Mantel. Und dann gab es eine Klärung der Situation, und zwar sind sie in sein Zelt gegangen. Sie haben die Sachen gefunden, rausgenommen. Aber den dritten Schritt konnten sie nicht machen. Die Wiederherstellung der Beziehung mit Gott, beziehungsweise er konnte die nicht machen, denn er musste mit seinem Leben und das Leben seiner ganzen Familie die Beziehung von Gott zum gesamten Volk wiederherstellen. Also der eine für die alle. Wir könnten jetzt hier stehen bleiben und sagen, das ist ganz schön ein brutaler Gott. Wie kriegt man das zusammen? Man singt immer die schönen Lieder, Gott ist gegenwärtig und toll. Und hier lesen wir von einem brutalen Gott. Und das ist extrem hart. Oder könnten wir hier schon versuchen, ich weiß, das ist schwer, aber versuchen zu verstehen, was Gott vorhat und das Herz Gottes zu sehen in der Situation drin. Gott will eine Lösung schaffen, dass es eben nicht mehr noch einen zweiten Achan und einen dritten Achan oder noch einen hundertsten Achan gibt oder dass es den braucht. Gott hat kein Interesse oder Freude daran, wenn wir im Leben unten durch müssen. Gott möchte Menschen nicht zugrunde richten lassen. Aber wir haben diesen heiligen Gott und er gibt Anweisungen uns Menschen. Und wenn die Anweisungen missachtet werden, dann gibt es einen Bruch, dann geht die Beziehung kaputt. Und wie kann man kaputte Dinge wieder ganz machen? Gott hat in Jesus Christus eine Lösung geschaffen. Ich möchte euch mit reinnehmen in den Kolosserbrief Kapitel 2. Aber Gott hat euch zusammen mit Jesus Christus lebendig gemacht, indem er uns alle Verfehlungen vergeben hat. Er hat den Schuldschein getilgt, der uns belastete, einschließlich seiner Vorschriften, die gegen uns standen. Er hat ihn ans Kreuz angenagelt und damit beseitigt. Es geht nicht mehr um Tod, sondern es geht ums Leben. Wie endet eigentlich diese Geschichte um Ai? Das lesen wir im Kapitel 8. Ich habe nochmal die Landkarte mitgebracht. Die Stadt Ai wird nochmals angegriffen. Und in Kapitel 8 heißt es zum Auftakt, der Herr sprach zu Josua: Fürchte dich nicht, verlier nicht den Mut. Nimm das ganze Kriegsvolk mit dir und zieh los. Zieh in den Kampf gegen die Stadt Ai, denn ich habe den König von Ai in deine Gewalt gegeben. Sein Volk, seine Stadt und sein Land. Tu mit Ai und seinem König, wie du es mit Jericho und seinem König getan hast. Doch die Beute und das Vieh dürft ihr diesmal behalten. Also dieses Mal dürfen sie es behalten. Und jetzt sagt Gott, geht so vor, leg einen Hinterhalt, so kannst du der Stadt in den Rücken fallen. Josua zog mit dem ganzen Kriegsvolk los. 30.000 Mann gingen in den Hinterhalt und der Rest zog mit Josua geradwegs auf Ai zu. Und die Strategie Gottes geht auf und wir lesen dann in Vers 24, und so ging die Schlacht zu Ende. Die Israeliten erschlugen alle Bewohner von Ai. Beim zweiten Versuch gibt Gott nicht nur die Strategie vor, sondern er unterstreicht etwas. Er sagt, fürchte dich nicht, ich bin mit dir. Ich bin wieder Seite an Seite mit dir. Wir erinnern uns, Vorher hat er gesagt, es war Sünde da, ich bin nicht mehr an deiner Seite. Und jetzt wurde diese Beziehung wiederhergestellt. Achan musste sein Leben lassen und jetzt sagt Gott, ich bin wieder Seite an Seite mit euch. Und Gott ist noch so großzügig und sagt, dieses Mal dürft ihr euch die Beute mitnehmen. Lasst uns die Predigt irgendwie jetzt landen. Eine eigene Reflexion für mich. Wenn ich in mein Zelt schaue, dann muss ich feststellen, dass ich manchmal Gott und seine Anweisungen bewusst und ich glaube auch oftmals unbewusst relativiere oder sogar ignoriere. Und das ist speziell bei den vermeintlich kleinen Dingen im Leben. Beim Erziehen meiner Kinder, im Umgang mit Finanzen, in der Art und Weise, wie ich über meine Mitmenschen denke, vor allem die, die mich so richtig nerven und so weiter. Aber auf der anderen Seite merke ich, wie abhängig ich von Gott sein will. Bei den vermeintlich großen Dingen im Leben, wenn es um einen Jobwechsel geht, bei den großen Fragen im Leben, Berufung, Partnerwahl. Oder wenn die angeschaute Wohnung doch perfekt wäre für mich oder für uns, dann soll Gott mitreden. Am besten vom Himmel her soll er die Menschen beeinflussen, die Sachen zu entscheiden haben. Oder wenn ich eine persönliche Frage habe, sollte Gott doch mit lauter Stimme zu mir reden und mir mitteilen, was zu machen ist. Und übrigens, ihr wisst ja, ich bin eher ein ungeduldiger Typ, das alles soll auch noch in meinem Timing passieren. Wie menschlich war eigentlich die Reaktion von Josua? Er, der Arme, er zerreißt sich die Kleider, er legt sich vor die Lade hin und so. Oh nein, jetzt haben wir verloren und was werden die anderen über mich denken? Und was werden sie über dich denken, Gott? Ich habe so gedacht, ist dem da ein Zacken aus der Krone gefallen oder was? Ja, er ist schon ein guter Leiter, ein großer Leiter, aber jetzt, wie er da reagiert, einfach menschlich. Ich würde vielleicht auch so reagieren. Darf ich euch zwei Fragen stellen, die ihr sehr gerne mitnehmen könnt? Und zwar, wo habe ich, beziehungsweise wo relativiere ich die Anweisungen Gottes? Wenn du dein Lebenszelt öffnest oder auch hochhebst, es war ja unter dem Zelt, was finden wir da? Welche Mangos sind da? Welches Gold, welches Silber? Ah, hier liegt auch noch so ein schöner Mantel drin. Was ist da? Was sind diese kleinen Dinge, die in eurem Lebenszelt sind? Eben Sünde, Lust, negative Gedanken, Abhängigkeiten und so weiter und so fort. Und die zweite Frage, wo relativiere ich meine Beziehung zu Gott? In welchen Situationen fällt es mir schwer, auf Gott zu warten? Wann geht es um meinen Gewinn? Wann mache ich mich zum Subjekt? Oder was sind die Situationen, wo ich bete, ja, ich bete, aber mit einem Ohr bin ich noch bei Gott, aber mit dem anderen Ohr bin ich schon ganz bei mir und ich bin schon proaktiv und ich suche meine Lösungen und so weiter und ich kann schon fast gar nicht mehr hören, was Gott zu sagen hat. Vielleicht legt Gott heute Morgen im Bild gesprochen einen Finger auf eine Sache, eine kleine Sache in meinem Lebenszelt. Vielleicht möchte Gott durch den Heiligen Geist jetzt eine Sache bei dir ansprechen. Weil Gott will uns nicht überfordern mit 100 Sachen. Vielleicht gibt es eine Sache und wenn es die eine Sache gibt, dann weißt du das. Und die Antworten auf diese beiden Fragen, die führen uns dann auch immer in die Buße. Was war der Bußprozess von Achan? Schuld bekennen, Klärung der Situation, Wiederherstellung der Beziehung mit Gott und Menschen. Und ich bin so froh, dass wir heute diesen dritten Schritt machen dürfen. Wir dürfen die Beziehung wiederherstellen. Durch Jesus Christus dürfen wir wieder in diese Beziehung zu Gott treten. Ich möchte schließen nochmal mit mit diesem Zuspruch aus Kapitel 8, Vers 8. Der Herr spricht zu dir, zu jedem von uns, auch zu mir, fürchte dich nicht. Ich bin bei dir, Seite an Seite, auch wenn du das Lebenszelt mal aufmachst, vielleicht sogar, dass du dein Lebenszelt mal mit einer anderen Person teilst und verliere nicht den Mut. Ich ziehe mit dir in diese Zeit. Ich lade uns ein zu einem Moment der Stille. Das war jetzt vielleicht hier und da hart und doch ist hier was Hoffnungsvolles drin. Ich glaube, die beste Nachricht, die wir haben, wo kann ich mit meinen kleinen und auch großen Sachen hinkommen? Ich kann zu diesem Kreuz kommen. Wir werden gleich ein Lied singen, das heißt, Herr, ich komme zu dir. Und ich stehe vor dir so, wie ich bin. Und dieses Lied, das kannst du mitsingen. Vielleicht ist es auch viel zu schwer, heute Morgen das mitzusingen. Dann musst du auch nicht mitsingen. Ich kann sagen, Herr, ich richte mich wirklich wieder nach dir aus. Herr, komm rein, du darfst mein Lebenszelt anschauen. Lass uns ruhig werden, ich möchte noch beten und dann kommt die Band und dann werden wir das Lied singen und lasst uns antworten auf das Gehörte und auf das, was Gott vielleicht heute Morgen so angetippt hat an unserer Herzenstür in unserem Lebenszelt. Und Jesus, ich bin dir dankbar, dass wir mit unserem ganzen Zelt, mit all den Sachen, die auch darunter verbuddelt sind, immer wieder kommen dürfen, dass wir vor dich kommen dürfen, so wie wir sind. Und doch braucht es auch eine Aktion, eine Reaktion auf das. Und Heiliger Geist, danke, legst du jetzt Sachen auf Dinge, die vielleicht in unserem Denken relativ klein sind, weil wir immer sagen und das relativieren, aber wir möchten auch die kleinen Dinge vor dich bringen. Weil wir haben heute gehört und hoffentlich auch verstanden, was es heißt, wenn kleine Dinge eine große Wirkung haben. Danke, bist du jetzt da unter uns und möchtest du jetzt zu uns reden.